Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Sprechchöre verlangten heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin, den von Wladimir Putin begonnenen Krieg zu stoppen. Was für Zeichen zahlreiche Institutionen, große Sportverbände, Museumsleiter und Einzelpersönlichkeiten wie der ukrainisch-russische Künstler Aljoscha gesetzt haben, das hören Sie in Fazit. In Moskau erreiche ich unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Mit Flugzeugen, Artillerie und Marschflugkörpern wurde die zivile und militärische Infrastruktur der Ukraine angegriffen. Auch das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl, wir haben es eben in den Nachrichten gehört, soll von der russischen Armee kontrolliert sein. Aus Odessa kommt niemand mehr heraus. In Kiew gab es am Nachmittag Luftalarm. Die Einwohner sollten sich in Schutzräume begeben. Herr Kellermann, rechnen die Ukrainer mit einer baldigen Besetzung der Hauptstadt?
Ja, sie fürchten sie zumindest, denn natürlich verfolgen sie genauso wie wir oder noch viel intensiver die Nachrichten und wissen, dass die russische Armee von Norden her auf Kiew zusteuert, gleich aus mit zwei Strängen rechts und links des Dnieper, und dass sie eben auch einen Flughafen eingenommen haben, 10 Kilometer von Kiew entfernt, einen Militärflughafen. Da sind Hubschrauber gekommen, Kampfhubschrauber haben ihn besetzt, und dann sollen da eben auch Fallschirmjäger abgesprungen sein dort. Allerdings gibt es auch wieder Meldungen jetzt von einem ukrainischen Journalisten, dass die ukrainische Armee versucht oder es vielleicht sogar so schon geschafft habe, diesen Flughafen zurückzuerobern. Also es ist klar, die russische Armee will nach Kiew und sie setzt alles daran, es zu schaffen. Und die Angst in der Hauptstadt besteht natürlich, dass sie tatsächlich kommt, die russische Armee.
Dass die Armee kommt und dass die Regierung entmachtet wird, oder?
Ja, natürlich. Das ist sicherlich eines der Ziele, der Hauptziele dieser Aktion. Putin hat das schon heute Morgen in dieser Ansprache gesagt. Er hat es ja als Denazifizierung bezeichnet, weil er behauptet, das sei eine narzisstische Regierung am Werk. Eine absurde Behauptung natürlich. Aber hinter diesem Begriff verbirgt sich eben, dass er die Regierung absetzen und durch eine andere Regierung, eine russlandtreue Regierung ersetzen will.
Man hört, dass an die 100.000 Menschen unterwegs sind auf den Straßen. Die Straßen sind verstopft, es wird versucht zu fliehen. Macht sich Panik breit im Land?
Ja, teilweise. Also es gibt, ich habe mit Ukrainern Kontakt gehabt, die einfach zu Hause bleiben und sagen, es nützt ja jetzt auch nichts, sich da in irgendeinen Konvoi hineinzubegeben. Das ist auch nicht ungefährlich, wir wissen da auch nicht, ob wir rauskommen, bleiben wir lieber da, wo wir sind. Klar, in Kiew gibt es Hamsterkäufe, es gibt Fotos von Supermärkten, wo sich die Menschen offensichtlich um die Lebensmittel, ja, nicht prügeln, aber sie zumindest aus den Regalen räumen, leere Regale, Bilder von Massenmatratzenlagern in den Tunnels der U-Bahn-Schächte, die dafür geöffnet worden sind, die ja sehr tief liegen, zum Beispiel im Zentrum von Kiew, wo man dann auch geschützt wäre, wenn es tatsächlich dann auch einen Bombenangriff auf die Stadt geben würde. Also es macht sich teilweise sicherlich Panik breit. Andererseits sind aber auch viele Menschen offenbar bereit, sich selbst zu wehren, wenn sie nicht der Armee angehören. Es sind 10.000 Maschinengewehre an die Bevölkerung in Kiew verteilt worden.
In Moskau und anderen Städten haben Personen es gewagt, gegen den Krieg zu protestieren. Sie sind natürlich sofort festgenommen worden. Glauben Sie, wie schätzen Sie das ein, dass die Menschen sich trotzdem nicht abhalten lassen davon, ihren Unmut und ihr Misstrauen zu zeigen?
Ja, es sind landesweit tatsächlich nach verschiedenen Schätzungen so zwischen 1.000 und 1.500 Menschen festgenommen worden. Das heißt, es sind keine ganz kleinen Demonstrationen. Allerdings ist Russland natürlich auch ein sehr großes Land. Klar, diese Demos finden überall statt, aber es ist nicht die Masse der Bevölkerung, die da jetzt auf die Straße geht. Es sind eben nur auch die wenigen, die dann letztendlich diese Kreml-kritischen Medien verfolgen, die sich nicht so von der Propaganda einlullen lassen, die jetzt im Fernsehen rauf und runter gespielt wird. Also das ist sicherlich noch keine Massenbewegung der Menschen, die sich da jetzt gegen diesen Krieg stellen.
Danke an Sie, Florian Kellermann, für Informationen und Eindrücke. In ganz Deutschland sind heute Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht war bei den Protestierenden am Brandenburger Tor und vor der russischen Botschaft.
Stoppt Putin, stoppt den Krieg. skandieren die Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Aufgerufen hat ein Zusammenschluss junger Ukrainerinnen in Berlin. Sie schwenken gelb-blaue Fahnen, die Fahnen der Heimat. Vor allem Ukrainerinnen, aber auch Weißrussen und Deutsche haben sich versammelt. Die Ukrainerin Marina, 34 Jahre alt, wohnt in Berlin. Sie sorgt sich um ihre Familie in der Zentralukraine.
Ich mache mir ganz große Sorgen, wie es da meine Familie geht und überhaupt Leuten. Und ich finde das unglaublich, dass in 2022 jetzt ein Krieg mitten in Europa und niemand etwas macht und dass es so weit gekommen ist.
Die Familie, die zwischen Kiew und Poltawa lebt, habe ihr am Morgen von russischen Angriffen berichtet, erzählt Marina.
Die haben Angst und versuchen alles Mögliche machen, dass die in Sicherheit kommen. Genau da wurde auch angegriffen und in Mirgorod zum Beispiel wurde auch Militärflughafen angegriffen und die halten jetzt die Erdkeller bereit.
Drei junge Frauen stehen mit dem Megafon vor dem Brandenburger Tor. Sie stellen Forderungen an die Bundesregierung.
Es ist wichtig, dass wir jetzt laut sind, weil Appeasement-Politik hat jetzt in den letzten 8 Jahren nichts gebracht. Wir brauchen ganz, ganz klare Stellung auch von Deutschland.
Deutschland müsse den Handel mit Erdgas und Erdöl mit Russland einstellen und das Land vollständig isolieren, fordern die Rednerinnen.
Waffen und Ausrüstung für die Ukraine, militärische Unterstützung sofort, finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe.
Immer wieder schärfen sie den Zuhörern ein, in dem Krieg gehe es nicht nur um die Ukraine, sondern um die Sicherheit ganz Europas.
Alle, die jetzt hier sind, sind nicht nur da für die Ukraine. Ihr seid alle da auch für Europa. Denn gestern ist Putins Regime auch in Europa eingetreten.
Dann erhält Marie-Louise Beck das Wort, die Grünen-Politikerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete, eine Kennerin Osteuropas.
Wir sollten Möglichkeiten durchdenken, weil keiner von uns weiß, in welchem Rausch Putin sich befindet. Ich glaube, er ist in einem Rausch. In einem Machtrausch und aus diesem Machtrausch wird jetzt ein Blutrausch.
Beck berichtet am Rande der Kundgebung von ihren Kontakten in die Ukraine.
Ich bekomme jetzt die ersten Hilferufe aus Odessa. Die Menschen sind einfach fast wahnsinnig vor Angst und sie kommen nicht mehr raus. Die Flughäfen sind zu. Das ist eine unvorstellbare Situation.
Auch 300 Meter weiter östlich, vor der russischen Botschaft, haben sich Demonstranten versammelt. Kaspar, ein russischer Staatsbürger, hält ein Schild vor dem Bauch. Gegen Krieg ist auf Russisch zu lesen.
That's a great shame for me.
Aus meiner Sicht ist es eine große Schande. Ich protestiere schon seit 2011 gegen Putin.
Since 2011.
Neben ihm steht Leonid Lemburg, ein 41-jähriger Deutscher, der seine Freunde und Kollegen aufgerufen hat, ihm hierher vor die Botschaft zu folgen.
Bilder von Millionen von Menschen in den westlichen Städten auf der Straße. Das ist die effektive Waffe gegen Diktatoren, die mit Desinformation und Lügen arbeiten. Wir müssen alle auf die Straße, konstant und kontinuierlich.
Der Tenor im Berliner Regierungsviertel ist einhellig. Ob Russen oder Ukrainer, sie alle fordern:
Stand with Ukraine!
Stand with Ukraine!
Stand with Ukraine!
Stand with Ukraine, der Ukraine beistehen wollen in dieser Zeit viele, einzelne Gruppen, Vereine, Institutionen. Die Sportwelt reagiert auf breiter Ebene. Der Deutsche Olympische Sportbund rief zum Boykott von sämtlichen Wettkämpfen in Russland auf und die UEFA entzieht St. Petersburg die Austragung für das Champions League-Finale. Der Aufsichtsrat von Schalke 04 tritt zurück und hat angekündigt, das Logo seines russischen Hauptsponsors Gazprom von den Trikots der Spieler zu nehmen. Auch der Europapark Rust setzt die Kooperation mit dem Energieunternehmen aus. Ein sehr starkes Zeichen der Missbilligung des Krieges gegen die Ukraine und der Solidarität mit den Ukrainern setzt auch das deutsch-russische Museum Berlin-Karlshorst. In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 unterzeichneten in diesem Gebäude die Oberbefehlshaber der Wehrmacht vor Vertretern der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreichs die bedingungslose Kapitulation. Als Museum hat das Haus verschiedene Etappen durchlaufen. Seit Jahren sind nicht nur russische und deutsche, sondern auch Institutionen aus der Ukraine und Belarus an dem Museum beteiligt. Aber heute wurden alle Fahnen bis auf die ukrainische eingeholt und auch der Schriftzug des Museums wurde überklebt. Geleitet wird die Stätte von dem Historiker Jörg Moret. Guten Abend, Herr Moret.
Guten Abend.
Ein Museum Berlin-Karlshorst werden die russischen und belarussischen Vereinsmitglieder wahrscheinlich nicht akzeptieren. Haben Sie mit dieser Ihrer Aktion heute vielleicht sogar gleich die Kündigung eingereicht?
Ich hoffe doch nicht. Wir haben auch noch parallel ein Statement auf unserer Homepage veröffentlicht. Das haben wir überschrieben mit Dialog bewahren. Aber Sie haben natürlich nicht ganz Unrecht. Das ist ein sehr deutliches Zeichen, was auch deutlich, also von unserer Seite aus deutlich machen soll. Hier ist eine Grenze überschritten worden. Das erschwert die Zusammenarbeit. Wir müssen sie sicherlich neu sortieren. An uns soll es nicht mangeln. Aber wie Sie in der Anmoderation schon deutlich gesagt haben, wir haben vier Nationen, die Ukraine ist eben dabei, die hier an diesem historischen Ort zusammenarbeiten und das eigentlich auch seit 30 Jahren sehr gut tun. Und wir sehen eben wirklich eine ernsthafte Gefahr, dass das in Zukunft nicht mehr möglich sein wird.
Vertreter aus Russland, Belarus und der Ukraine, die werden ja nicht mehr an einem Tisch sitzen können in absehbarer Zeit oder per Videokonferenz über gemeinsame Ausstellungen bereiten, so wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Wie wollen Sie denn die Museumsarbeit fortsetzen?
Tatsächlich museal. Also die kollegiale Zusammenarbeit läuft bis auf den heutigen Tag sehr gut. Wir tauschen Ausstellungen aus und da sehe ich wirklich eine Chance drin, dass man sozusagen ganz unpolitisch direkt mit bilateral mit einem Museum in dem einen oder anderen Land sich austauscht. Wir uns sehen bei einer Vernissage auf einem Podium und dass es darüber gelingen mag, tatsächlich weiter im Kontakt zu bleiben.
War die Annexion der Krim 2014 vielleicht ein erster, ja, schwieriger Punkt, ein Wendepunkt in der Arbeit, der Kollegialität,
ja,
miteinander?
In der Kollegialität nein, aber die Arbeit hat das enorm belastet. Unsere Dauerausstellung ist zum Glück, möchte ich sagen, im Frühjahr 2013 fertig geworden. Seitdem steht sie da und es ist aber klar, dass wir nicht wirklich ernsthaft über diese Dinge ins Gespräch kommen können, sodass wir das ein bisschen eingefroren haben. Und naja, wir sind seit 2014 immer wieder in der Kritik, wenn wir uns in der Selbstdarstellung deutsch-russisches Museum nennen. Dafür gibt es gute Gründe. Naja, und heute haben wir eben ein Zeichen gesetzt und haben gesagt, ja, es ist jetzt wirklich heute zumindest nicht möglich für uns, oder wir halten das nicht aus, diesen Namen vorne an der Mauer zu tragen. Das ist aber, wie gesagt, nicht die Aufkündigung. Das ist ganz stark dem heutigen Tag, dem Schock, den wir heute Morgen früh erlitten haben, geschuldet.
Und wie, Herr Moret, ist diese Geste der Solidarität mit der Ukraine aufgenommen worden? Auch vielleicht von der Nachbarschaft? Das sind ja doch Menschen, die vorbeilaufen an dem Gebäude und das fällt unbedingt auf.
Ja, also gut, das ist sehr gut aufgenommen worden. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen über unterschiedlichste Kanäle. Wir haben es gepostet in den sozialen Medien und da trudelt Zuspruch ein. Also das ist sehr gut aufgenommen worden.
Also das zentrale Streitkräftemuseum in Moskau, wenn ich das richtig sehe, ist ja zusammen mit dem Deutschen Historischen Museum in Berlin ein Hauptträger des Museums in Berlin-Karlshorst. Es gab ja in der Vergangenheit, Sie haben zum Beispiel 2021 eine Ausstellung gezeigt, die von der Menschenrechtsorganisation Memorial erarbeitet wurde, schon mal Konflikte, denn diese Organisation ist in Russland verboten. Wie geht sowas noch bei Ihnen?
Also es geht, das ist der erste Teil der Botschaft. Es sind Spannungen, die wir aushalten müssen. Und weil es aber eben noch geht, sehe ich ja auch eine Chance, wenn nicht sogar eine Notwendigkeit, dass wir dort weitermachen. Sie müssen verstehen, dass der Präsident nicht gleich das ganze Land ist. Und wir haben hier in 30 Jahren gewachsene, enge, kollegiale Kontakte zu russischen Kollegen und Kolleginnen. Und darauf baue ich, dass wir das irgendwie bewahren können. Und wir haben diese Kontakte auch nach Belarus und in die Ukraine. Und eigentlich waren sich bis auf den heutigen Tag dann alle einig, wir müssen unser gemeinsames Projekt irgendwie über diese schwierige Zeit hinweg retten. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also irgendwie hoffe ich ganz verzagt, dass es doch auch irgendwie noch gelingen möge.
Und was werden Sie als nächstes tun?
Tja, wir wollen eigentlich im Sommer unsere Ausstellung über das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Moskau zeigen. Wir wollen jetzt im Frühjahr eine Ausstellung vom letzten Jahr über den Frühling in Stalingrad bei uns im Garten zeigen. Also Ausstellungsprojekte gibt es. Wir wollen den 8. Mai bei uns als denkwürdigen Tag begehen. Bislang haben wir das noch nicht gestrichen.
Das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst ist eine geschichtsträchtige Stätte. Jörg Moreda, Leiter des Hauses, hat den Zusatz Deutsch-Russisch fürs Erste entfernt und so ein starkes Zeichen gegen die Invasion der Ukraine gesetzt. Herr Moreda, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Der Kontrast könnte nicht größer sein und die Aufnahme, die die Aktion bezeugt, spiegelt den Kontrast klar. In einem kurzen Videoclip sieht man einen nackten Mann. Er steht vor der 102 Meter hohen, am Fuß von Panzern umringten Sockelskulptur Mutterland, die die Stadt Kiew überragt. In seinen über dem Kopf gekreuzten Händen und Armen hält der Mann ein filigranes, transparentes, pinkfarbiges Gespinst. Der Mann ist der ukrainisch-russische Künstler Aljoscha. Er lebt in Düsseldorf und stellt international aus. Zuletzt in Madrid, wo ich ihn kurz vor unserer Sendung erreicht habe. Guten Abend, Aljoscha.
Guten Abend.
Diese Performance vor wenigen Tagen in Kiew, nackt und ungeschützt, ist eine stille Geste. Drückt sie eher Widerstand aus oder Verzweiflung? Denn in der Ukraine waren die Menschen ja vor Tagen und eigentlich seit Wochen emotional doch vorbereitet auf diese furchtbare Invasion?
Es ist eigentlich schwer zu sagen. Ich glaube nicht, das war ein Widerstand. Es war auch keine Verzweiflung. Ich wollte nur mit dieser Aktion meinen philosophischen und pazifistischen Statement visualisieren über meine Gefühle, was oder inwieweit menschliche Ideologie grundsätzlich uns als Lebewesen schadet und immer wieder verleiht zu großen und kleinen Konflikten, zum Hass, zum Vertrauensverlust, zum Angst und was wir jetzt haben, zum Krieg zum Beispiel.
Als Pazifist sind Sie logischerweise dagegen, dass die Ukrainer ihre Souveränität mit Waffen verteidigen. Es wurden ja auch viele Zivilisten jetzt als Reservisten aufgerufen und man hat auch viel gehört von dem entschlossenen Kampfeswillen der Bürger. Sollen die sich ergeben oder besser das Land verlassen? Was bleibt ihnen?
Ich möchte auf keinen Fall irgendein Mensch zum Waffengewalt ermutigen oder das überhaupt als akzeptables Handeln zu betrachten. Da haben wir zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel mit Gandhi und Indien. Diese auch ziemlich großes Land mit unglaublich vielschichtigen Bevölkerung und mehreren Nationalitäten hat seinerzeit mit friedlichem Widerstand eben Großmacht von damals, englischer Empire, losgeworden. Und das war ganz ohne jegliche Kriegsgewalt. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie es auch mit Ukraine passieren könnte. Das heißt, Gewalt bringt nur Gewalt oder erzeugt weiter nur Gewaltspirale. Ich bin entschieden dagegen.
Was wissen Sie von Familienangehörigen, die noch in der Ukraine sind?
Meine Familie ist auch gemischt. Mein Vater ist Russe, meine Mutter ist Ukrainerin. Einige leben in Kiew, einige leben im Osten. Und dieser Riss ging schon damals, eben 2014, durch ganze Familie. Manche Leute fühlten sich eher Russland näher angezogen, die Jüngeren natürlich eher pro-westlich orientiert. Und es ist genauso, was man auch in ukrainischen Gesellschaft jetzt betrachten könnte. Wer verliert jetzt mit diesem russischen Einmarsch, sind eher die jüngere Generationen, die reisen könnte, die durch europäische Assoziationsabkommen mehr sehen könnten, lernen von Westen. Das sind die klaren Verlierer. Die Leute, die eher älter sind und eher an Staatshilfe oder Staatsunterstützung angewiesen sind, die Rentner sozusagen oder einfach ältere Generationen, die sind natürlich ukrainischen Staats gegenüber eher skeptisch, weil ukrainischer Staat hat diese Leute auch, da muss man auch ganz klar sagen, im Stich gelassen. Diese Leute sind bitterarm und die Preise und Inflation in den letzten Jahren hat diese Leute einfach beraubt und diese massive Propaganda seitens ukrainischer Staat war auch nicht wirklich konstruktiv. Ja, jetzt haben wir es.
Sie sind zurzeit, Aljoscha, in Madrid, denn dort werden Skulpturen von Ihnen gegossen. Wie gelingt es Ihnen, weiterzuarbeiten unter den aktuellen Umständen?
Ich arbeite grundsätzlich im Bereich von neuer Ethik. Das ist nicht mehr primär humane Ethik, sondern Bioethik. Und zwar noch mit weiterführender Richtung von bioethischer Abolitionismus. Das bedeutet im Klartext, dass wir denken über Befreiung von nicht nur von Menschheit, von jeglicher Leid, sondern auch von allen lebendigen Organismen in diesem Welt. Das klingt zwar sehr utopisch, aber ich hoffe, durch diese bewusste Handeln, wirklich weit, weit gehende Handeln, könnten wir tatsächlich bessere Welt schaffen. Und natürlich durch diesen Konflikt, diese Arbeit ist schon sehr beeinträchtigt und ich muss jetzt mit viel prosaischeren und hässlichen Dingen beschäftigen. Und das wird schon einige Auswirkungen auf meine Arbeiten haben.
Aber den Glauben an die verbindende Kraft der Kunst, nichts aufzugeben, das ist schon wichtig, oder?
Natürlich. Natürlich. Jeder Künstler, jeder Mensch geht einen eigenen Weg. Und dieser Weg heißt wirklich im Grunde genommen nur Selbstentdeckung. Und da werden schon alle Menschen jetzt einiges über Weltempfindung, auch über Empathie nachdenken und reflektieren müssen.
Können Sie sich vorstellen, Aljoscha, dass der putinsche Imperialismus mit dieser Aggression vielleicht doch seine Grenzen erreicht hat, dass es kippt?
Ich glaube grundsätzlich an Gute in Menschen und das Gute in Menschheit. Was dieser Imperialismus als ideologischer Konstrukt schon erreicht hat oder noch mehr erreichen könnte, will ich gar nicht darüber nachdenken. Ich reflektiere nicht grundsätzlich über das Böse oder über das Kranke. Ich versuche eben konstruktiv zu bleiben und nachzudenken, wie man das Ganze reparieren könnte, wie man das Ganze heilen könnte, wie man das Ganze zum Besseren wenden könnte.
Der ukrainisch-russische Künstler Aljoscha verfolgt wie viele andere Künstler den Fortgang des von Wladimir Putin begonnenen Krieges mit Beklemmung und setzt selber friedvolle Zeichen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Aljoscha, und wünsche alles Gute.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Wiener Philharmoniker haben Kritik an ihrer bevorstehenden US-Tournee mit dem Putin-freundlichen Dirigenten Valery Gergiev zurückgewiesen. Damit reagierte das Orchester auf negative Facebook-Kommentare, die Konzerte wegen der russischen Invasion in der Ukraine in Frage stellten. Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer sagte, die Kultur dürfe nicht zum Spielball von politischen Auseinandersetzungen werden. Die Wiener Philharmoniker verurteilten jede Art von Gewalt und Krieg. Gergiev selbst wollte sich nicht äußern, erklärte das Orchester. Der 68-jährige Dirigent gilt als Freund von Russlands Präsident Putin. 2014 hatte er die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim begrüßt. Ganz anders Wladimir Jurowski. Der Russe ist Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Er hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine das ursprünglich rein russische Programm für 2 Konzerte am Wochenende geändert. Anstelle des slawischen Marsches von Peter Tschaikowski werden nun die ukrainische Nationalhymne auf eine Melodie des ukrainischen Komponisten Michailo Verbitsky sowie dessen symphonische Ouvertüre Nummer 1 gespielt. Er habe den Beginn der militärischen Aggression bis zuletzt nicht für möglich gehalten, sagte Jurowski in einer Mitteilung. Er sei zutiefst entrüstet über diese Aktion, aber auch extrem traurig, weil er durch seine Familiengeschichte mit beiden Ländern verbunden sei. Mit der Programmänderung wolle man ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk setzen. An der Entscheidung der Oscar Academy, die Live-Fernsehübertragung der Preisverleihung am 27. März zu kürzen, gibt es Kritik. Der Verband der US-Filmeditoren erklärte, man sei tief enttäuscht. Cutter verdienten die gleiche Würdigung wie alle anderen kreativen Disziplinen bei der Herstellung eines Films. Künftig sollen die Preise in 8 der insgesamt 23 Sparten vor Beginn der Live-Gala ausgehändigt werden. Nur ein gestraffter Mitschnitt soll während der Show gezeigt werden, angeblich um die Einschaltquoten wieder zu erhöhen. Medien berichten über Ärger zahlreicher Academy-Mitglieder, wie Hollywood-Korrespondentin Katharina Wilhelm erklärt.
Die Änderungen sollen während eines Zoom-Calls mit den Academy-Mitgliedern verkündet worden sein. Und einige berichten nun in Fachmagazinen davon, dass es danach ein eisiges Schweigen gegeben habe. Andere sind da lauter und sagen, das sei einfach peinlich. Man schäme sich für die Entscheidung der Oscar Academy, weil die sich nur nach den Einschaltquoten richten würden und man vergesse, wofür die Academy steht, nämlich Filmkunst auszuzeichnen.
Das Kunsthaus Zürich übernimmt die Herkunftsforschung der umstrittenen Bürle-Sammlung. Das geht aus einem neuen Vertrag hervor, den das größte Kunstmuseum der Schweiz mit der Bürle-Stiftung schloss. Diese übergab ihr gesamtes Archiv an das Kunsthaus. Historiker und Kunstkenner hatten Zweifel daran geäußert, dass sich in der Sammlung, wie von der Stiftung versichert, kein Fluchtgut befindet, also Kunstwerke, die Jüdinnen und Juden oft in der Not verkaufen mussten, um ihre Flucht aus Deutschland zu finanzieren. Der Stifter Emil Bürle, ein eingebürgerter Deutscher, war als Waffenfabrikant durch Geschäfte mit den Nazis reich geworden. Seine Sammlung umfasst mehr als 200 Werke, unter anderem von Renoir, Monet und Cézanne.
Das war Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. In der Zeit, als Chris Derkon die Berliner Volksbühne leitete, hatte Susanne Kennedy dort einige Erfolge. Und jetzt setzt sie ihre Arbeit an der Volksbühne unter dem Leitungsteam von René Polisch fort. Wie gewohnt begleitet von ihrem Partner, dem Künstler Markus Selk. Er hat für das neueste Stück, das heute an der Volksbühne uraufgeführt wurde, das Bühnenbild geschaffen. Der Theaterkritiker André Mumot kommt aus der Premiere des Stücks Jessica and Incarnation. Eine Inkarnation meint die Menschwerdung einer Gottheit oder das etwas Abstraktes in Form eines konkreten Wesens erscheint. In was für einer Gestalt, mit was für einer Botschaft lässt Susanne Kennedy, die ihr Stück ja auch inszeniert hat, ihre Figur Jessica denn auftreten?
Diese Jessica ist sozusagen eine Frau, die eine Sekte leitet, die in der Wüste angesiedelt ist, im Death Valley, um ganz genau zu sein. Und das ist wieder so eine digitale Wüste, die eben Markus Selk entworfen hat. Eine Wüste, die aus digitalen Projektionen besteht. Und da gibt es so einen schwelenden, über dem Boden schwebenden archaischen Pavillon mit einem Thron und einer Treppe. Und da sitzt eben diese Jessica, gespielt von Susan Bogert, und hält ihre Reden und spricht zu ihren Jüngerinnen und Jüngern darüber, wie die eben nicht das wirkliche Leben sehen, sondern nur die Illusion, in denen wir alle verfangen sind.
Das Stück hat einen englischen Titel. Ist das auch die Sprache, in der die ganze Zeit gespielt oder gesprochen wird?
Das ist die Sprache, die hauptsächlich erklingt an diesem Abend. Es wird auch ein bisschen Deutsch gesprochen, nicht sehr oft. Das ist eine dieser typischen Angewohnheiten von Susanne Kennedy in ihren Inszenierungen, um eben, glaube ich, eine Distanz, eine zusätzliche Verfremdungsebene da einzuziehen. Es wirkt allerdings auch ein bisschen angeschafft, wie ich finde. Es hat sowas, als wolle es dadurch noch ein bisschen weltgewandter und cooler rüberkommen.
Und kommt der Text, wie so oft bei Kennedy-Stücken, aus dem Off?
Ganz genau so ist das. Der Text ist vorproduziert und die Darstellerinnen und Darsteller bewegen dazu sozusagen nur die Lippen und es klingt dann so.
Jessica is almost pure propaganda. That's the sole purpose. That's its sole purpose. It's not advertising a product. It's not for fun. And it's not an art project. There's no doubt about the political nature of the propaganda either. There is no reason for this in reality, but fictionally, this is what creates the whole plot, the sense of mystery, and everything entertaining that is to follow.
Mystery creates the whole plot, das habe ich eben noch mitgekriegt. Susanne Kennedys Inszenierungen sind ja oft von esoterischen, ja quasi religiösen Reflexionen durchsetzt und Markus Selks digitale Bühnenbilder verstärken vielleicht den Eindruck, man bewege sich da in einer virtuellen Realität. Wird denn André Mumot überhaupt eine Geschichte erzählt?
Ja, irgendwo unter der Oberfläche befindet sich eigentlich eine Geschichte und die haben wir gerade so ein bisschen gehört, nämlich, dass da so eine Journalistin in diese Wüste kommt und versucht aufzuklären, was eigentlich mit dieser Jessica passiert ist. Die ist gestorben, andere haben sich wohl umgebracht nach ihrem Tod und diese Interviewerin, haben wir gehört, ist von Kate Strong gesprochen worden, gespielt wurde sie von Bianca van der Schoot und da ist es eben wieder dieses Prinzip von Susanne Kennedy. Wir sehen Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne, wir hören aber Stimmen von ganz anderen Leuten. Auch hier wieder diese typische Verfremdung. Sie will eben sagen, das ist kein klassisches Erzähltheater, das ist auch kein klassisches Diskurstheater, das ist, findet auf einer ganz anderen Ebene statt, das ist sehr abgerückt, das ist in einem eigenen Kosmos angesiedelt und in diesem Kosmos ist eben alles auch ein bisschen pathetisch, träge, prätentiös. Die Bühne dreht sich, das geht immer irgendwie weiter. Es wird sehr viel geredet und es bleibt auch so auf einem Tonfall. Und plötzlich, das gab es heute in der Premiere, ging die Technik nicht mehr. Die Projektionen funktionierten nicht mehr, der Ton kam nicht mehr. Es entstand eine fast viertelstündige Pause, in der nicht weitergespielt werden konnte. Und da hat man so ein bisschen gesehen, da ist auch eine große Leere, eine Verzweiflung. Wenn diese Maschinerie nicht läuft, geht es halt wirklich nicht weiter.
Das heißt, was haben denn die Schauspieler auf der Bühne gemacht, die nun nicht mal mehr die Münder bewegen konnten?
Da fand tatsächlich gar nichts statt. Die arme Hauptdarstellerin musste sozusagen auf der Vorderbühne sitzen bleiben. Der Rest war dunkel. Aber es ist eben so, dass hier ein Theater aufgeführt wird, das von einem Konzept geleitet ist, eben sich von allen klassischen Formen wegzubewegen, sich auch mit den Irritationen durch die Digitalisierung unserer Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Das scheint so kritisch zu sein. Und hier scheint es auch darum zu gehen, dass dieser religiöse Kult kritisch hinterfragt wird und dass da irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter stecken könnte und dass das auch einfach nur eine dieser typischen Möglichkeiten ist, heutzutage Menschen, die ein scheinbar leeres spirituelles Leben führen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was daran aber dann so irritiert, ist, dass der Abend diese religiöse, weihevolle Art, sich auszudrücken, die ganze Zeit endlos produziert, ganz bisschen ironisch auch bricht an einigen sehr kurzen, wenig eindrucksvollen Momenten, passiert da mal so ein bisschen eine humoristische Auflockerung, aber insgesamt wiederholt dieser Abend eigentlich nur diese religiöse Offenbarungsprosa und diese Offenbarungsgesten dieser Jessica.
Susanne Kennedys Stück Jessica, an Incarnation ist an der Berliner Volksbühne uraufgeführt worden. Für André Mumot hat die gewaltige Panne gezeigt, dass der Abend insgesamt viel zu techniklastig war. Danke für Ihre Premierenkritik. Wussten Sie, dass das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe seit 1903 bürgerliche Mode sammelt und mittlerweile über eine große Sammlung verfügt? Ich nicht. In der Ausstellung Dressed – 7 Frauen, 200 Jahre Mode widmet sich das Museum dem Phänomen Mode auf ganz ungewöhnliche Weise. Mehr dazu von Annette Schneider.
Was müssen die Dorfbewohner über Elise Frenkel getuschelt haben? 1826 war die frisch verheiratete 19-Jährige mit ihrem Mann, einem fortschrittlichen Verleger, in die holsteinische Provinz gezogen und trug dort extravagante Kleider mit hoher Taille, ohne Korsett, dazu einen großen Strohhut, ausgewählte Schals und Spitzen und ein paar Ballerinaschuhe mit langen Seidenbändern, geliefert direkt aus Paris. Jetzt werden die kostbaren Kleider, wie auch die der anderen 6 Frauen, auf großen bühnenähnlichen Podesten mit angrenzenden Archivregalen präsentiert. Dazu versammeln Tablets jeweils biografische Dokumente, Bilder, Fotos und historische Hintergründe. Das ungewöhnliche Konzept, das einmal nicht einzelne Aspekte der Modegeschichte oder die Entwicklung von Mode allgemein verfolgt, überzeugt von Anfang an. Kuratorin und Sammlungsleiterin Angelika Riley.
Ich habe gedacht, dass ich einmal noch einen ganz neuen Aspekt finden möchte und den Fokus auf einzelne Konvolute legen von bestimmten Frauen und die Biografien viel stärker zu beleuchten, als nur zu schreiben, dieses Kleid gehörte der Senatorengattin sowieso. Und da haben sich also diese 7 Sammlungen herauskristallisiert als die, die wunderbare unterschiedliche Geschichten und Aspekte erzählen.
Geschichten von Frauen, die sich Mode leisten können. Wie die einer Galeristin mit einer Vorliebe für revolutionäre Hosenanzüge, die Chefin der deutschsprachigen Vogue, die das kleine Schwarze als Berufskleidung wählte, oder die 1886 geborene Diplomatengattin Edith von Malzahn, die zum internationalen Jet-Set gehörte und nichts tat als repräsentieren. Ein wandgroßes Foto zeigt sie in kostbarster Abendrobe. In den 1920er Jahren trug sie dann exklusive kleine Hängerchen, über und über mit Glasperlen und Glasschnüren besetzt, die jetzt vom Podest glitzern. Das ging so bis 1927, dann starb ihr Mann.
Und dann werden die Kleider schwarz. Sie soll weiter am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben, aber eben in schwarz.
Unaufdringlich schärft die Ausstellung den Blick auf die Funktionen von Mode. Sie dient der Selbstinszenierung als soziales Erkennungszeichen, als Mittel, gesellschaftliche Erwartungen zu unterlaufen oder durchzusetzen, wie das aufgezwungene Schwarz für die Witwe. Und während für uns längst selbstverständlich geworden ist, modische Vorlieben zu wechseln und auszuprobieren, erging es der Galeristin Elke Dröscher noch ganz anders. 1968 entdeckte sie in einer Boutique Hosenanzüge von Yves Saint Laurent für sich. Der männliche Schnitt für die Frau gab ihr Sicherheit und Selbstbewusstsein. Viele Männer wollten offensichtlich genau das nicht. Sie waren empört. Einige Restaurants schlossen Hosenträgerinnen sogar aus. Angelika Riley.
Zumindest für Hamburg hatte es auch etwas absolut Revolutionäres. Wir können ja Fotos von der Eröffnung sehen und wie die Hamburger auf die Models und in diesen Laden reingucken und es nicht fassen können.
So spiegeln die Vorlieben der Protagonistinnen indirekt immer auch Zeitgeschichte. Vor allem aber machen sie klar, Mode kostet. Und gerade wenn man denkt, jetzt reicht es aber mal mit den reichen Frauen und ihren Klamottenvorlieben, da passiert es. Da steht man endlich vor dem großen, ultimativen Mittelfinger gegen das ganze Gedöns von exklusiver Mode. Von der Decke hängt zerrissene Punkkleidung aus Leder, Metall und Tüll, dazu ein Minikleid aus Bierdosenlaschen. Hergestellt von der Hamburger Punkerin Ines Ordner, der in den frühen 80er Jahren schlichtweg das Geld fehlte für Kleidung. Das Material?
Alles, was man umsonst irgendwo kriegen konnte, finden konnte, ja, da gab es ja nun viel, was auf der Straße rumlag oder auch nicht ganz so festgeschraubt war. Oder halt irgendwo billig verscheuert wurde auf Flohmärkten. Also das Material war die Inspiration häufig.
Später gründete sie einige Bands, entwarf Kostüme für Bühnen und Theater. Heute lebt sie in Kanada.
Die hat wirklich revoltiert gegen die gesellschaftlichen Vorgaben und einen großen Spaß daran gehabt, auch das Establishment auf die Palme zu bringen, wenn sie sich irgendwo am Straßenrand ihre Straps richtete.
Ein Glück, dass sich der Fokus des Bürgerlichen Museums mittlerweile geweitet hat und dass die Punkerin dem Haus einige ihrer Entwürfe überließ. Sie sind der Stachel, der die Ausstellung trotz ihres überzeugenden Konzepts davor rettet, elitäre Angelegenheit zu sein.
Ein Hauptkriegsverbrecherprozess gegen Großindustrielle, die im Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle spielten, hat es nicht gegeben. Nur Prozesse vor einem amerikanischen Militärtribunal gegen einzelne Mitglieder von Flick, IG Farben und Krupp. Professor Dr. Eckhard Konze lehrt neuere und neueste Geschichte in Marburg. Er leitet das Marburger Internationale Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse und untersucht nun im Auftrag der Krupp-Stiftung das Verhältnis von Alfred Krupp zum Nationalsozialismus. Heute ist über Perspektiven und Fragen der Recherche in der Essener Villa Hügel gesprochen worden. Guten Abend, Herr Konze.
Guten Abend.
Alfred Krupp trat 1935 in das Familienunternehmen ein. 1938 übernahm er die Leitung der Rohstoff- und Rüstungsabteilung. Ab Ende 1943 war er alleiniger Inhaber der Firma. Kann man sagen, dass er nur fortführte, was drei Generationen vor ihm begonnen wurde, nämlich so viel Waffen und Munition zu fabrizieren, dass die deutsche Versorgung mit Kriegsgütern immer gesichert war?
Na, er führte das fort. Er führte das eben unter den Bedingungen des nationalsozialistischen Regimes fort und dann seit 1939 unter den Bedingungen des Zweiten Weltkriegs. Und das ist natürlich eine Konstellation, die sich doch deutlich unterscheidet von der Situation, von der Entwicklung des Unternehmens in den Jahrzehnten zuvor, wenn man vielleicht die Zeit des Ersten Weltkriegs ausklammert. Aber unter diesen Bedingungen übernimmt Alfried Krupp Verantwortung in dem Unternehmen ab 1943 dann tatsächlich sogar die alleinige Verantwortung als Inhaber.
Während des Zweiten Weltkriegs hat das Krupp-Unternehmen, so wie andere große Fabriken auch, Zwangsarbeiter missbraucht. Wie viel Verantwortung trägt Alfried Krupp für die Sklavenarbeit in seinen Betrieben und für die Plünderung ja auch von Ressourcen in den besetzten Ländern?
Na, er trägt unternehmerische Verantwortung dafür. Daran besteht, denke ich, kein Zweifel. Das ist nicht unbedingt die unmittelbare, die individuelle Verantwortung, aber es ist die unternehmerische Verantwortung. Und aufgrund dieser unternehmerischen Verantwortung stand er dann ja auch 1947-48 in einem der sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse zusammen mit einer Reihe von Direktoren, von Vorstandsmitgliedern seines Unternehmens vor Gericht. Und ist nicht zuletzt wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern, aber auch wegen anderer Kriegsverbrechen, die Ausplünderung, wie man das nannte, der besetzten Gebiete, auch zu einer langjährigen Haftstrafe, 12 Jahre, alles in allem verurteilt worden, von denen er allerdings dann nur etwa 3 Jahre verbüßt hat.
Ja, 1951 ist er vorzeitig entlassen worden und verurteilt war er im Rahmen der Nürnberger Wirtschaftsprozesse, bei denen auch Flick, IG Farben, Angehörige vor Gericht standen. Stand die nationalsozialistische Vergangenheit von Alfried Krupp dann dem Wirken des Konzerns nach seiner Begnadigung im Weg?
Das ist genau eine der Fragen, die wir auch in dem Projekt, das jetzt beginnt, auch präziser in den Blick nehmen wollen. Denn die Geschichte des Nationalsozialismus, das wissen wir heute, endet ja nicht am 8. Mai 1945, sondern sie entwickelt sich als Nachgeschichte, als Wirkungsgeschichte dann eben in den Jahren auch der Bundesrepublik weiter. Und das ist eine Frage, die wir auch an Alfried Krupp, der ja an der Spitze des Unternehmens dann nach 1951 wieder stand, das ist eine Frage, die wir stellen und in der nächsten Zeit auch untersuchen wollen. Dazu brauchen wir als Historiker Quellen. Und die erste Phase dieses Forschungsprojekts, die jetzt beginnt, bezieht sich vor allem eben auf die Identifikation von Quellen, die ganz speziell eben auch mit Alfried Krupp als Person zu tun haben. Der Blick der Forschung hat sich bislang sehr stark auf das Unternehmen gerichtet. Jetzt geht es tatsächlich um den Unternehmer, es geht um den Alleininhaber und eben auch nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch in der Zeit der Bundesrepublik bis zu seinem Tod 1967.
Wie hat Alfried Krupp dann im Rückblick seine Rolle in den Kriegsjahren bewertet? Gibt es da Quellen, die zeigen, wie er sein Handeln reflektiert hat?
Also es gibt keine öffentlichen Aussagen und die bisherige Forschung, die allerdings sehr stark sozusagen das Unternehmen als Institution in den Blick genommen hat und weniger die Person, hat keine aussagekräftigen Quellen bislang identifiziert. Aber das heißt ja nicht, dass es solche Quellen nicht möglicherweise gibt. Genau daraufhin zielt unser Projekt. Gibt es Äußerungen, gibt es eine Form der Selbstreflexion, der Selbstkritik möglicherweise auch Alfried Krupps? Gibt es eine, wie auch immer geartete Auseinandersetzung, eine retrospektive Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und eben auch seiner eigenen Vergangenheit, seinem eigenen Handeln, seiner eigenen Verantwortung in der Zeit des Nationalsozialismus? Genau in diese Richtung zielt unser Projekt.
Wie groß ist eigentlich das Archiv, das in der Villa Hügel untergebracht ist?
Ja, das historische Archiv Krupp, wie es sich nennt, ist eines der größten Unternehmensarchive in Deutschland mit enormen Beständen, die aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, also aus der Gründungszeit des Unternehmens, tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert reichen. Und da gibt es enorme Bestände, und zwar sowohl unternehmensgeschichtlich relevante, aber auch doch Bestände, die die Familie Krupp im Grunde genommen, also private Quellen, betreffen. Und es geht nun tatsächlich darum, diese Bestände, sowohl die unternehmensbezogenen als auch die familienbezogenen, die eher privaten, sozusagen systematisch noch einmal auszuwerten. Denn es kann gut sein, dass in der bisherigen Auseinandersetzung mit der Thematik, in der bisherigen Forschung, bestimmte Quellenbestände noch nicht systematisch ausgewertet worden sind, und unsere Recherche macht davon abgesehen natürlich nicht Halt bei dem historischen Archiv Krupp in Essen in der Villa Hügel, sondern bezieht eine Vielzahl anderer deutscher, aber auch internationaler Archive mit in die Recherche ein.
2012 ist eine Biografie des englischen Wirtschaftshistorikers Harold James erschienen. James betrachtet Alfred Krupp als eine tragische Figur, die in Sippenhaft genommen wurde. Wird sein Tun da nicht etwas sehr klein geredet?
Naja, zunächst mal ist das Buch von Harold James eine Unternehmensgeschichte. Und insofern bleibt auch hier Alfred Krupp als Unternehmer, als Alleininhaber der Firma vergleichsweise blass. Und natürlich ging es bei Krupp gerade auch in dem Prozess, der gegen ihn nach 1945 angestrengt wurde, immer um mehr als nur um ihn als Person. Es ging auch um den Namen, es ging um das Symbol Krupp, um den Mythos Krupp, wenn man so will. Aber genau deswegen scheint es jetzt doch auch wichtig, sich wirklich der Person Alfred Krupp zuzuwenden und ihn bis zu einem gewissen Grade auch von diesem Symbol, von diesem Mythos, von dieser Legende Krupp auch zu lösen und ihn präziser und tatsächlich im engeren Sinne biografisch in den Blick zu nehmen, möglicherweise.
Und genau das wird beginnen. Der Historiker Eckhard Konze leitet das Rechercheprojekt Alfred Krupp und der Nationalsozialismus. Herr Konze, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und nun hören wir Hans von Trotha, der die Kulturseiten vom 25. Februar gelesen hat. Sie haben ein Thema.
Wie bricht der Krieg im Feuilleton aus, wenn er so nah kommt? In der Welt packt Manuel Bruck seine Wut in eine Opernkritik. In Mailand stand Valery Gergiev am Pult, Putins Haus- und Hofdirigent, aber auch Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Der Krieg Russlands gegen die EU hat eben begonnen, meint Bruck, auch in der Kultur. Doch sollte sich Gergiev nicht zu früh freuen. Der Bürgermeister von Mailand sowie der Scala-Intendant Meyer haben ihn in einem Brief aufgefordert, den Krieg zu verurteilen, sonst darf er dort nicht wieder dirigieren. Der Neuen Zürcher Zeitung sagt der polnische Autor Stepan Twardoch im Interview, der Angriff mit militärischen Mitteln offenbare die Schwäche Russlands. Im Berliner Tagesspiegel erschrickt Hannes Soltau. Die Einschläge der Artillerie in der Dunkelheit von Kiew wirkten so nah, dass man in der Berliner Morgendämmerung beinahe glaubte, sie hören zu können. Und die Autorin Svetlana Lavochkina erinnert daran, dass sie in ihrem Roman »Die rote Herzogin« über Stalins Verbrechen geschrieben habe. Die gerechte Strafe habe der nie bekommen. Sie hoffe, dass es dieses Mal anders kommen wird und die Richter in Den Haag ihr Urteil sprechen werden. Ich hoffe, fügt sie hinzu, auch auf das Weltgebrüll der Kollegen Literaten, so laut, dass die Tyrannei verstummt. Auch Nils Minkmar hält sich an der Literatur fest. Im Schock hilft immer die Literatur, schreibt er in der Süddeutschen, wiederholt das immer und versieht es mit einem Ausrufezeichen. Er liest Montaigne, Kafka, Nabokov und schlägt am Ende hart in der Gegenwart auf. Die philosophische Losung der letzten Jahrzehnte, so sein Fazit, war die von Jürgen Habermas beschriebene neue Unübersichtlichkeit. Mit der ist es seit heute vorbei. Sehr übersichtlich ist gerade alles. Wir Schlafwandler, die wir Kafka, Montaigne und Nabokov verehren, wir müssen nun für die Zukunft unserer Kinder sorgen. Nie wieder, mahnt er, darf ein einzelner Mensch über eine solche Macht verfügen. In der FAZ trägt Jürgen Kaube politische Fehleinschätzungen der letzten Tage zusammen. Alle falsch, entbehrlich, blauäugig, stellt er fest, um zu fragen, weshalb sind wir denn in einer anderen Welt aufgewacht, wie Annalena Baerbock gesagt hat, weil wir zuvor geträumt haben? Fragezeichen. Man kann nicht behaupten, setzt Kaube dagegen, Wladimir Putin habe seine Gesinnung und seine Absichten kamoufliert. Seit langem hatte er dargelegt, wie er die Sache mit Making Russia Great Again und mit der Ukraine sieht. Kerstin Holm berichtet ebenfalls in der FAZ aus einem langen Korridor des Unglücks, davon, wie Russlands liberale Intellektuelle die Folgen von Putins Krieg erörtern. Entsetzen und tiefe Scham macht sie aus, berichtet, dass Alexei Nawalny, dem in der Strafkolonie ein neuer Prozess gemacht wird, verlangte, dass seine Forderung, dieser Krieg müsse beendet werden, ins Protokoll aufgenommen werde. Und dass der Rapper Vladi gesteht, er wünsche sich und seinen Landsleuten die Zeit zu erleben, da Russland die Verbrechen der gegenwärtigen Machthaber offiziell als solche anerkenne. Aus Tschernowitz diktiert die Schriftstellerin Jewgenia Lopata der FAZ einen Text am Telefon, weil das Internet ständig zusammenbricht. Schaut auf unser Land, diktiert sie. Schaut genau hin, sonst sind wir verloren. Und Wladimir Klitschko schreibt einen Brief aus Kiew. Auch den druckt die FAZ. Darin heißt es, dieser Krieg gegen mein Land ist nicht nur das Ergebnis des Wahnsinns eines Mannes, sondern auch das Ergebnis der jahrelangen Schwäche der westlichen Demokratien. Wenn Putin seinen Plan für einen Regimewechsel in Kiew wirklich umsetzt, dann müssen die Demokratien in der ganzen Welt schon jetzt über einen Regimewechsel in Moskau nachdenken, bevor, fügt er hinzu, es zu spät ist. Die Taz schließlich sammelt Stimmen von Kulturschaffenden, darunter ein Statement des Kiewer Technoclubs Closer, per Mail geschickt. Es tut uns leid, wir können gerade nicht ausführlich schreiben, weil wir uns inmitten eines Krieges befinden. Unser Club liegt 400 Meter vom Stützpunkt der Nationalgarde in Kiew. Es gab einen Bombenangriff auf den Stützpunkt. Alle Mitglieder unseres Teams hörten Explosionen in verschiedenen Teilen der Stadt. Danke für Ihre Solidarität. Aber es ist zu spät für Meinungen.
Und nach einer letzten Meldung werden zur Stunde mindestens 137 Tote in der Ukraine gezählt. Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.